Nach der großen Pause ist hier der Netzwerk-Podcast mit Teachverse Deutschland Alumni. Ich bin Henrike Hase, Fellow aus dem Jahrgang 2014 und heute spreche ich mit Tuvaraka Tava Yogaraja. Sie ist Alumna aus dem Jahrgang 2018 und spricht mit mir heute zum Thema Diversity. Hallo, liebe Tuvaraka.
Hallo Henrike, schön, dass ich heute dabei sein kann.
Ja, ich freue mich total. Es ist Freitagabend. Hattest du eine anstrengende Woche oder wie war sie?
Tatsächlich, weil ich ja im Bereich systemische Schulentwicklung arbeite, war die Woche sehr entspannt, weil gerade Herbstferien sind und unsere Zielgruppe sind ja Lehrkräfte und Schulen. Das heißt, jetzt ist es noch relativ entspannt, aber ab nächster Woche geht's wieder los.
Genau. Bevor wir thematisch einsteigen, fände ich super, wenn du dich einmal ganz kurz vorstellen könntest, vor allem was du gerade so machst, aber was du vielleicht auch während deines Einsatzes gemacht hast und wo du den absolviert hast.
Ja, also momentan bin ich Projektmanagerin bei Ruhr Futur. Und Ruhr Futur ist eine gemeinnützige Bildungsinitiative, die Tochtergesellschaft der Mercator Stiftung mit Sitz in Essen. Und ja, das Ziel von Ruhr Futur ist es, das Bildungssystem gerade im Ruhrgebiet chancengerechter und leistungsfähiger zu gestalten. Und dazu arbeiten wir auch mit verschiedenen Akteurinnen im Bildungssystem zusammen. Und davor habe ich meinen Einsatz als Fellow an der Gesamtschule Bad Lippspringe gemacht. Das ist ein kleiner Ort im Kreis Paderborn im Osten NRWs. Und ja, da habe ich vor allem geflüchtete Kinder unterrichtet, aber auch eine Jahrgangsstufe 8 im Bereich Umweltbildung, eine AG geleitet und verschiedene Projekte an die Schule gebracht. Und ja, das war auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit.
Du hast, finde ich, auch einen recht spannenden Background akademisch. Erzähl doch mal kurz, was du studiert hast und wie überhaupt dein Weg war hin zum Fellow.
Genau, ich habe Biowissenschaften an der Universität Münster studiert. Ich habe mich dafür für Biologie entschieden, weil mich das inhaltlich interessiert hat und ein sehr spannender Studiengang auch war. Und habe im Anschluss an mein Studium im Bereich Malariaforschung dann promoviert und während der Promotionszeit einfach für mich dann auch gemerkt, so ja, die Forschung ist jetzt nicht das, was ich die nächsten 10, 20 Jahre machen möchte und hatte anfangs überlegt, trotzdem im universitären Umfeld zu bleiben, also mehr als Studienkoordinatorin oder auch beim Aufbau einer Graduiertenschule mitzuwirken, so ein bisschen mehr Konzeptarbeit zu machen. Die Stellen waren da leider sehr rar, so dass ich dann mich parallel natürlich auch im Unternehmen beworben habe und dann eine Position in einem großen Pharmakonzern bekommen habe und gedacht habe, jetzt sammelst du erstmal Berufserfahrung, bin dann da direkt eingestiegen. Das war im Bereich Arzneimittelsicherheit und das war dann so die Zeit, wo ich dann ja nach dem ersten Jahr eigentlich relativ schnell für mich gemerkt habe, das ist jetzt nicht so das, was ich mir vorstellen kann. Es hat auch viel mit Routinearbeit zu tun, viel mit Evaluation, Datenbankmanagement und das war einfach nicht so meine Welt und deshalb hatte ich dann mich entschieden, ja sozusagen aus dem Unternehmen rauszugehen und ein weiterer Faktor, der da auch eine Rolle gespielt hat, war auch das, was damals sozusagen auf der politischen Weltbühne so ein bisschen passiert ist. Das war in den Jahren zwischen 2014 und 2017, da haben wir ja alle mitbekommen, dass ja durch das Referendum in Großbritannien ja, das dazu geführt hat, dass Großbritannien ja aus der EU sozusagen ausgestiegen ist, das Erstarken der Rechten, jetzt auch hier AfD, die dann in den Bundestag eingezogen hat, das alles hat so ein bisschen eine Rolle gespielt, wo ich dann gedacht habe, ja, was machst du jetzt eigentlich im Unternehmen? Ich würde gerne gesellschaftspolitisch was machen, irgendwie was verändern, weil das gerade so komisch war damals einfach auch und es ja eigentlich immer noch so ein bisschen ist. Und hinzu kam natürlich die Flüchtlingssituation, viele Kinder und Jugendliche, die dann gerade aus Kriegsländern dann nach Deutschland gekommen sind. Und man hat ja in den Nachrichten dann auch gehört, dass die Kommunen zum Teil überfordert waren, dass Schulen überfordert waren mit der Situation. Und das hat mich so ein bisschen nicht losgelassen, hat mich auch so ein bisschen an meine eigene Biografie erinnert, weil ja auch meine Eltern damals vor dem Krieg geflohen sind. Und dann hatte ich halt den radikalen Schritt gemacht, meinen unbefristeten Vertrag zu kündigen. Und ja, dann bin ich auch glücklicherweise ein paar Monate später auf Teachverse Deutschland gestoßen. Das war mir auch vorher schon ein Begriff, aber da habe ich mich dann intensiver, sag ich mal, mit auseinandergesetzt und mich beworben und dann wurde ich ja genommen.
Ach cool. Und das heißt sozusagen, den Schritt hast du nicht bereut, sondern würdest ihn immer wieder gehen, habe ich so ein bisschen daraus gehört, oder?
Genau, also es war schon anfangs ein bisschen beängstigend, weil ich habe ja 9 Jahre sozusagen in meine Ausbildung investiert. Das war jetzt nicht wenig. Und dann zu sagen, ja, ich mache jetzt so einen unsicheren Schritt, ne? Also auch finanziell war das natürlich nicht ganz so einfach, aber ich habe da einfach tatsächlich so ein bisschen auf mein Herz gehört und hatte einfach auch natürlich das Privileg, diese Entscheidung zu treffen. Und ich bereue es auf keinen Fall. Ich würde es nochmal machen. Es war sicherlich nicht einfach, weil diese Unsicherheit einfach da war danach, ne? Weil es war nicht so, dass ich eine Stelle hatte und wusste, okay, ich fange jetzt bei Teach First Deutschland an, sondern ich habe erstmal noch ein bisschen gesucht und das hat was bedauert, bis ich dann auf Teach First Deutschland gestoßen bin. Und ja, und während der Zeit und gerade im Fellow-Einsatz habe ich dann sehr stark gemerkt, dass das hat sich auf jeden Fall 100%ig gelohnt, einfach die Erfahrung, die man macht und die Arbeit mit den Kindern, gerade weil das ja auch in so einer Gegend war, wo gerade geflüchtete Kinder wenig Repräsentation hatten, also sowohl im Kollegium als auch um sich herum. Und ich denke, da hat man einfach gemerkt, da mache ich einen Unterschied. Und das habe ich im Unternehmen zum Beispiel vorher jetzt nicht so krass gesehen. Und deshalb würde ich den Schritt tatsächlich nochmal machen, auch wenn es natürlich nicht immer super einfach war.
Da, ja, fühle ich mich auch an meine Zeit erinnert. Das kann ich gut bestätigen, dass das nicht immer einfach ist. Wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Diversity sprechen. Du bist total engagiert in dem Bereich, bist selbst Diversity-Trainerin und hast zum Beispiel auch eine Plattform für Menschen mit Rassismus-Erfahrungen ins Leben gerufen. Und ich wollte dich gerne so einschätzend fragen, sofern das pauschal möglich ist, ob du sagen kannst, wo wir da vielleicht gerade stehen, so im deutschsprachigen Raum. Wie ist es da um das Thema bestellt aus deiner Perspektive?
Ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen was vor uns, weil ich habe ja in den verschiedenen Bereichen gearbeitet, jetzt im Bereich Forschung, also Hochschule, im Unternehmen, jetzt gerade auch im Bildungssektor und merke immer wieder, dass die Vielfalt des Landes in sehr vielen Sektoren nicht repräsentiert ist. Also man redet eher über bestimmte Menschengruppen, als mit den Menschen zu reden. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Auch als ich damals bei Teach First Deutschland angefangen habe, da bin ich vielleicht ein bisschen naiv reingegangen, habe dann gedacht, NGOs, die ja für kulturelle Vielfalt stehen, dass das auch in den eigenen Reihen so ein bisschen repräsentiert wird. Das hatte ich dann damals nicht so ganz gesehen. Mhm. Deshalb hatte ich ja auch mit einigen Fellows aus meinem Jahrgang die Diversity Task Force sozusagen ins Leben gerufen. Und genau, wir haben da dann auch versucht, dieses Thema, also auch ein rassismuskritisches Bewusstsein, was ja darunter fällt, stärker auch bei der Organisation zu verankern, weil ich einfach gedacht habe, da werden auch Fellows an Schulen geschickt, also zum Beispiel in NRW, aber auch in Berlin oder Hamburg, wo viele Kinder und Jugendliche einen sogenannten, ich mag das Wort jetzt nicht, Migrationshintergrund haben oder zumindest eine zugeschriebene Zuwanderungsgeschichte. Mhm. Und diese Kinder erfahren im Alltag schon sehr viel Diskriminierung in unterschiedlichem Maße, dass eine Person, die nicht von Rassismus betroffen ist, das nicht einfach so wissen kann. Und deshalb ist es wichtig, dass Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, dass sie für diese Themen sensibilisiert sind. Nur dann kann man auch den strukturellen Rassismus oder den institutionellen Rassismus, den es beispielsweise in Deutschland gibt, aufbrechen. Also man wird das Problem Rassismus nicht los, indem man nicht darüber spricht oder so tut, als ob es nicht existiert, sondern indem man es eben anspricht und indem man halt auch hinguckt. Und nur dann kann man auch gewisse Machtstrukturen, die heute noch sehr stark verankert sind in der Gesellschaft, aufbrechen. Mhm. Und das schaffen nicht nur Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sondern gerade die, die das Privileg haben, eben diese Erfahrung nicht zu machen. Also weiß gelesene Menschen, die in, die nun mal zu der Mehrheitsgesellschaft in diesem Land gehören, sind da eher in einer Machtposition, da Verantwortung zu nehmen und etwas zu verändern. Also das kann man jetzt auch auf die anderen Diskriminierungs- oder Diversity-Dimensionen ebenfalls sozusagen lenken. Also im Bereich, Gender ist das ja auch so, dass wenn wir genau hingucken, also wenn ich jetzt wirklich die Forschung als Beispiel nehmen kann, weiß ich, dass sehr viele Spitzenforschungspositionen immer noch sehr von Männern besetzt sind und weniger Frauen. Also ich komme aus dem naturwissenschaftlichen Bereich. Ich habe viele Professoren gehabt, also ausschließlich Professoren im Prüfungskomitee, ganz, ganz wenige Professorinnen und Biologie, ne? Also ich weiß nicht, wie es in Physik und Mathematik ist, aber das fängt natürlich auch ganz früh an, ne? Also es fängt ja schon im Bildungssystem an. Und Ja, deshalb ist das, und das sowas können halt auch nur diejenigen, die in den Machtpositionen sind, auch aufbrechen, diese Strukturen, um dann auch gerade die Gruppen, die dann unterrepräsentiert sind, entsprechend ja auch zu fördern, beziehungsweise sie in diese Position auch zu bringen, um eben die Vielfalt der Gesellschaft entsprechend wieder zu spiegeln.
Kannst du ein Beispiel nennen, wie dieses Aufbrechen von den Machtstrukturen jetzt zum Beispiel auch, lass uns ruhig über Teach First Deutschland sprechen, wie das konkret aussehen kann, was du dir da vielleicht stärker gewünscht hättest oder wie das auch vielleicht von der Taskforce intendiert war?
Also was ich mir tatsächlich ganz zu Anfang gewünscht hätte oder anders, bei der Sommerakademie gab es bei Teach First Deutschland ein Diversity-Modul und ich war ziemlich gespannt drauf und gerade weil das Team eben diese Vielfalt zumindest in meinem Jahrgang nicht so wiedergespiegelt hat, habe ich mich gefragt, okay, wie wird jetzt dieses Modul durchgeführt oder was für Themen werden behandelt? Und es war erstmal sehr kurz angesetzt und ich war eigentlich ziemlich enttäuscht nach diesem Modul, weil einfach es zu dem Thema rassismuskritisches Bewusstsein gar nichts gesagt wurde. Und ich habe mich dann gefragt, okay, wie werden denn Fellows, die jetzt nicht von Rassismus betroffen sind, die vielleicht die Hürden, die ich zum Beispiel habe oder die auch andere haben, nicht kennen, wie werden sie denn dann mit diesen Kindern und Jugendlichen agieren? Also, ne, also wirklich deren Lebensrealität tatsächlich auch nachvollziehen können. Und ich fand das schade. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass das vom Team vielleicht noch stärker aufgenommen worden wäre. Es ist, denke ich mal, jetzt sicherlich in dem Bereich noch, also viel sicherlich gemacht worden. Und oder auch, dass vielleicht auch Fellows irgendwie auch Unterstützung bekommen hätten. Wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich jetzt merke, dass Lehrkräfte da Kinder ungerecht behandeln oder diskriminierend behandeln? Also das gibt ja auch, also gerade ich glaube auch, also beziehungsweise mein Jahrgang und auch der Jahrgang davor, wir haben auch so eine Umfrage gemacht, einfach die Fellows mal zu den bestimmte Fragen gestellt, was erlebt ihr so im Kollegium, was fallen zum Beispiel für Aussagen in verschiedenen Bereichen, und das war erschreckend teilweise, die Ergebnisse auszuwerten und zu sehen und da vielleicht eine Unterstützung auch, ne? Wie gehe ich denn damit um als Fellow, auch gerade weil viele Fellows auch extrem jung sind und auch nicht jetzt eine Lehrkraft sind, sondern irgendwie auch anders erstmal ins System kommen. Wie stelle ich mich denn da auf oder wie kann ich die Kinder oder Jugendlichen auch unterstützen? Das wäre vielleicht eine Unterstützung gewesen. Und das habe ich tatsächlich in meinem Jahrgang zumindest nicht so als Unterstützungsformat irgendwie gesehen. Oder auch gerade diejenigen, die von Rassismus als Fellows betroffen sind, gab es jetzt auch keine geschützten Räume. Dass wenn ich jetzt das, also ich hatte Glück, dass ich an einer Schule war, wo es ein sehr engagiertes, junges Kollegium war, wo ich ganz herzlich aufgenommen wurde, wo ich selber als Person jetzt nicht sagen würde, ich habe da ganz krasse Dinge erlebt. Aber das kann man ja nicht immer wissen. Und wenn das jetzt so ist, und wie werden denn diese Fellows von dem Team oder von Teach First Deutschland aufgefangen? Wie werden sie denn beschützt, sage ich mal, ne? Oder werden sie im Stich gelassen? Das waren so Sachen, da hätte ich mir ein besseres Bewusstsein irgendwie gewünscht seitens derjenigen, die ja Fellows an diese Schulen schicken. Also einmal die Kinder und Jugendlichen irgendwie, also die Fellows darauf vorzubereiten, aber auch die Fellows, die selber jetzt als also von Rassismus betroffen sind, die irgendwie auch zu schützen, das hätte ich mir gewünscht, ja.
Okay. Jetzt bist du auch Diversity-Trainerin. In welchem Rahmen bietest du die Trainings an und wer ist deine Zielgruppe?
Ja, also ich habe mich ja tatsächlich, also ich komme ja aus dem naturwissenschaftlichen Bereich und ich habe mich mit diesen Themen tatsächlich erst, als ich bei Teach for Social angefangen habe, stark beschäftigt, ne? Also Diversity, aber auch mit dem Thema rassismuskritisches Bewusstsein, Antirassismus-Trainings, und habe dann mich für die Diversity-Ausbildung entschieden dieses Jahr. Und genau, und bislang ist es so, dass ich habe jetzt ein Format angeboten, das hat sich gut gemischt mit dem Schwerpunkt auf Gender und dann auch auf MINT-Bildung. Das kann ich ja dann auch noch mitbringen. Und die Zielgruppe waren Lehrkräfte, das war ganz gut, da so ein Training zu geben. Und jetzt ist es so, dass ich als freiberufliche Diversity-Trainerin bei einem Unternehmen anfangen werde, wo ich meine Kollegin sozusagen durch dieses die Diversity-Ausbildung kennengelernt habe. Und dann werde ich bei ihr einsteigen und da auch richtig ja so ein bisschen was machen, auch im Bereich Organisationsentwicklung. Da bin ich gerade noch dabei. Aber da ich jetzt auch einen Vollzeitjob habe, ist das ein bisschen schwierig, da viele Trainings anzubieten. Da muss ich schauen, wie ich das nebenbei noch ein bisschen hinkriege. Genau, aber für mich war auch die Motivation, die Ausbildung zu machen, mehr auch über die anderen Dimensionen zu lernen, da vielleicht ein besseres Fundament auch zu haben. Und durch die beiden wirklich guten Trainerinnen, die ich hatte in der Ausbildung, habe ich auch viel mitnehmen können.
Magst du uns vielleicht ein, zwei Sachen so teilen, die du mitgenommen hast, die du irgendwie wahnsinnig wichtig findest?
Ja, gerne. Eins, was für mich auch interessant war, war auch über die anderen Dimensionen zu erfahren, also über die physische und psychische Beeinträchtigung, was das alles bedeutet, gerade weil ich natürlich als able-bodied person häufig dann selber mich dabei ertappt habe während der Ausbildung, dass ich mir zu gewissen Themen ja auch manchmal keine Gedanken mache oder die für mich selbstverständlich sind, die für jemanden, der vielleicht im Rollstuhl sitzt, eben nicht selbstverständlich ist. Also dass da diese Barrieren gerade für Menschen mit physischen Beeinträchtigungen extremst auch sind und auch, dass Barrierefreiheit leider auch nicht überall immer wirkt. Und das war etwas, was wo ich mich selber sozusagen hinterfragen musste, wo ich dann da begriffen habe, okay, das ist mein Privileg eigentlich. Ne? Also sich dann auch für, sage ich mal, Menschen einzusetzen, wo ich vielleicht selber nicht von betroffen bin, aber die eben Teil der Gesellschaft sind. Und was ich vor allem daraus gezogen habe oder was für mich einfach, was ich denke, ist, dass ein sozialer Zusammenhalt eigentlich nur gut gelingen kann in einer vielfältigen Gesellschaft, wenn Inklusion in allen Bereichen auch gelebt wird. Ne? Also das ist das, wohin wir streben sollten. Ne? Auch als, sage ich mal, Weiterentwicklung des Menschen ist es das, dass man halt auch ja die Demokratie so weiter denkt. Ne? Wir sind ja jetzt nicht bei der Endstufe angekommen, sondern dass man da das mitdenkt, das war auf jeden Fall für mich natürlich auch ein Aha-Moment, sage ich mal. Ne? Also irgendwo weiß man es, aber dann wird es einem nochmal so klar gemacht, weil du da einfach Übungen machst, wo du dann in die Situation von jemanden kommst, der, sage ich mal, eine bestimmte Beeinträchtigung hast und du spielst zwar diese Rolle und dann wird dir das nochmal um einiges klarer, was es für Hürden gibt, die man sonst einfach nicht weiß, weil man einfach eben nicht davon betroffen ist. Und diese Sensibilisierung, das wünsche ich mir einfach, dass das einfach stärker in der Gesellschaft ankommt für viele Dimensionen. Das wäre für mich wichtig, weil ich einfach wirklich daran glaube, dass eine starke Gesellschaft sich auch oder auch nur dann stark sein kann, wenn wirklich auch Minderheiten geschützt werden oder empowert werden. Und das ist das, wohin, das sollte zumindest unser Ziel sein.
Wie kann man das gut vermitteln in so einem Training, was ja in der Regel zeitlich begrenzt ist und auch irgendwie fokussiert sein muss? Sicherlich auch in Absprache mit denjenigen, die das Training anfragen. Aber was nutzt du da auch für Methoden und wie schaffst du das auch vielleicht, dieses Thema so in a nutshell gut anzubringen und ins Bewusstsein zu rufen?
Genau, also man kriegt ja erstmal Anfragen und was also ich machen würde oder was ich in einem Training gemacht habe, ist natürlich, dass man erstmal so einen allgemeinen Input-Vortrag gibt zu dem Thema Diversity, einmal die 7 Dimensionen kurz vorzustellen und dann je nachdem, wofür man angefragt wurde, also welche Dimension wollen wir uns denn jetzt beschäftigen? Geht es um transkulturelle Vielfalt? Geht es um die Dimension Alter? Gibt es ja auch oder um die Dimension Gender? Dass man sich dazu ein paar Übungen überlegt und die mit den Teilnehmenden durchführt. Und was ich bislang mitbekommen habe, ist immer, dass die Offenheit der Teilnehmerin eigentlich immer da gewesen ist. Und dass man da eben, wenn man diese Übung durchführt, dann auch danach Zeit gibt, diese Übung zu reflektieren, dass die Teilnehmerinnen sich auch austauschen können, dass man halt sehr viel Zeit auch einbaut, um die Teilnehmerinnen austauschen zu lassen, dass man das entsprechend auch moderiert. Und genau, das ist halt eine Möglichkeit. Man kann aber nicht alle Dimensionen innerhalb von 2 Tagen durchnehmen. Man muss schon gucken, welche macht man. Und es liegt letztendlich an jedem selbst, ne, dass man dann sich selber mit dem Thema dann auch auseinandersetzt. Was ich machen kann, ist einen Impuls geben oder eben auch das vielleicht in Form einer Reihe vielleicht auch gestalten, dass man vielleicht öfters mal kommt und mal über eine andere Dimension spricht. Aber letztendlich würde ich sagen, liegt das an jedem selbst, nachdem man so einen Impuls gegeben hat oder kurz mal ja die Möglichkeit gegeben hat, dass Menschen mal kurz nachdenken, reflektieren über bestimmte Sachen, dass dann jeder selber dann darüber nachdenkt, okay, ich habe eine Verantwortung und die übernehme ich jetzt, weil ich will das ja, sage ich mal, im Unternehmen oder weiß nicht, in Verwaltung oder NGOs verändern. Ich möchte ja eigentlich schon eine Kultur haben, die Vielfalt der Gesellschaft irgendwie auch bei mir im Arbeitsumfeld darstellt, weil man sonst ja eigentlich eben nicht, ich würde mal sagen, dann seinen Kunden gerecht wird, ne? Also auch die Kunden jetzt, wenn man auf das Unternehmen schaut, du wirst auch vielfältige Kunden haben. Und wenn du jetzt aber nur eine Sparte bedienst oder einen bestimmten Menschen, dann fällt dir der Rest sozusagen weg. Und deshalb brauchst du halt auch mehr, also heutzutage würde ich sagen, in vielen Bereichen mehrere Perspektiven, die sich ja aus der sozusagen Gesellschaft heraus bilden. Und deshalb brauchst du diese Vielfalt auch im Unternehmen oder je nachdem, wo du arbeitest.
Lass uns noch mal kurz über dein Projekt sprechen, was du auch noch machst nebenbei, nämlich das Netzwerk, von dem ich gerade schon erzählt habe, was super spannend ist. Magst du uns davon noch mal kurz erzählen, was du da machst?
Genau, also das Netzwerk habe ich gemeinsam mit meiner sehr guten Freundin Elisabeth ins Leben gerufen. Wir waren beide Fellows im gleichen Jahrgang und waren auch so in der Nähe sozusagen eingesetzt worden. Und dadurch hat sich auch eine sehr tiefe Freundschaft entwickelt. Genau, und wir beide haben Rassismuserfahrungen der Gesellschaft gemacht und wissen, wie es ist, wenn gerade Kinder, die eine Zuwanderungsgeschichte haben, eben nicht die nötige Repräsentation haben. Und wir wissen auch, wie schmerzhaft Rassismuserfahrungen sind, die man tagtäglich macht und die andere, die sie eben nicht machen, nicht so ganz nachvollziehen können, weil sie die eben nicht machen. Und wir haben deshalb ein Netzwerk sozusagen ins Leben gerufen für Menschen mit Rassismuserfahrungen, dass man sich einfach zum trifft und so ein bisschen so einen Raum schafft, wo man sich austauschen kann, wo ein bisschen empowernde Atmosphäre auch ist, wo man, wenn man jetzt mal was Blödes erlebt hat, sich, sage ich mal, auch darüber aufregen kann und man trifft dann auf Leute, die das nachvollziehen können, weil sie ja ähnliche Erfahrungen machen, ne? Dass man da so ein bisschen gestärkt rausgeht. Ja, das sind halt wirklich nur lockere Netzwerkaustauschrunden. Wir versuchen, wir sind beide Diversity-Trainerin, das heißt, wir versuchen auch das Thema Diversity so ein bisschen, also dazu so ein bisschen was vorzustellen zu den anderen Dimensionen oder auch ein paar Übungen tatsächlich auch mit den Teilnehmern zu machen und moderieren diese Formate. Aber bislang ist es jetzt also wirklich noch, da wir beide ja auch berufstätig sind, wir machen das jetzt ein oder zweimal im Monat, dass wir ja erstmal eine kleine Gruppe an Leuten haben, die sich vor allem aus dem Bekanntenkreis und Freundschaftskreisen ja bekommen haben. Und wir haben jetzt auch einen Instagram-Channel, den haben wir vor 2 Wochen ins Leben gerufen, genau, wo wir dann auch ja so ein bisschen Zitate und Ähnliches teilen und darüber natürlich auch versuchen, noch ja weiter Mitglieder zu gewinnen, die vielleicht auch davon profitieren.
Ist es auch was, wenn jetzt auch aktive Fellows oder Alumni zuhören, die noch mit SchülerInnen in Kontakt sind, was auch für die Zielgruppe passend wäre, oder würdest du sagen, das ist eher nicht so für die Zielgruppe?
Meinst du mit der Zielgruppe die Fellows und Alumni oder die
Schüler? Nee, die Schüler.
Ach, die SchülerInnen. Für die Schülerinnen selber würde ich erstmal noch nicht sagen, weil sie zu jung wären. Es wäre eher so, dass wir überlegen, wie können wir als Vorbilder für die Schülerinnen fungieren? Also wie können diejenigen, die jetzt in diesem Netzwerk sind, vielleicht ja irgendwas ins Leben rufen, dass wir halt irgendwie die Schülerinnen unterstützen können. Das ist eher so gedacht. Ja. Das sonst für die Schülerinnen erstmal noch nicht. Das, was wir machen können, ist vielleicht für Schülerinnen ebenfalls sowas ins Leben zu rufen. Soweit sind wir aber noch nicht. Wir sind noch ganz, ganz frisch und ganz am Anfang und sind noch am sehr viel überlegen. Und die Seite steht jetzt seit ein paar Monaten und wir hatten jetzt auch unser, ich glaube, das 2. Netzwerktreffen und planen jetzt das 3. im November. Genau. Ja, wir sind noch viel in der Überlegungsphase, sage ich mal.
Sehr cool. Ja. Ich habe mal auf die Seite geschaut, also sozusagen auf diesen einen Bereich und war schon echt sehr beeindruckt. Das sah echt ganz cool aus und sehr einladend.
Dankeschön.
Finde ich sehr cool, dass ihr das macht. Und dazu vielleicht auch noch die nächste Frage und abschließend, was ich auch nochmal schön fände, wenn du zu dem Thema Diversity uns nochmal so ein bisschen kurz an die Hand geben könntest, wenn man sich mehr mit dem Thema beschäftigen würde. was hast du vielleicht für Literaturquellen, die du irgendwie empfehlen kannst? Oder sei es auch ein Insta-Kanal, ein Podcast? Mhm. Fällt dir da spontan was ein, was du gut findest?
Was mir jetzt spontan einfallen würde, sind, dass es momentan sehr viele Bücher von BIPOCs gibt, also Menschen, die auch ja von Rassismus betroffen sind. Tupoka Ogette ist, glaube ich, eine sehr bekannte Antirassismus-Trainerin, die das Buch Exit Racism geschrieben hat. Aber es gibt mittlerweile auch sehr viele andere Bücher. Was mir jetzt noch spontan einfällt, ist Why We Matter. Das ist von, ich glaube, Emilia Roig heißt die. Das ist auch ein sehr, sehr spannendes Buch. Und Sprache und Sein, das ist von Kübra Gemüse. Das müsste, glaube ich, Sprache und Sein heißen. Das ist auch ein sehr interessantes Buch. Da wird einfach auch mal die Perspektive von Menschen gezeigt, die von Rassismus betroffen sind, auch alles, wie das entstanden ist, wie man ein rassismuskritisches Bewusstsein ja auch erlangt. Und grundsätzlich wäre mein Tipp, gerade an Menschen, die eben weiß gelesen sind, die die Mehrheitsgesellschaft abbilden, zuzuhören, also wirklich zuzuhören und sich darüber im Klaren zu sein, ihr habt das Privileg oder die Macht, auch was verändern zu können. Und gerade diejenigen, die also diese diskriminierenden Erfahrungen irgendwie auch abschwächen zu können, indem man sich auch mit diesem Thema beschäftigt, weil mein Appell ist einfach, ich kann darauf aufmerksam machen, jeder, der von Rassismus oder auch von anderen Diskriminierungsformen betroffen ist, kann darauf aufmerksam machen, aber ändern können das letztendlich nur die, die in der entsprechenden Machtposition sind. Und da ist mein Appell wirklich zuhören, nicht sofort in Gegenwehr verfallen und dann zu überlegen, wie kann ich ein Ally sein, also ein Verbündeter oder ein Verbündeter, sage ich mal, dieses System, das einfach ein Unterdrückungssystem ist, das einfach unfair ist und leider immer noch in verschiedensten Formen existiert. Wie kann ich das mit aufbrechen, um zu einer, sage ich mal, gerechteren und inklusiveren Gesellschaft ja zu werden?
Tuwaraka, ich danke dir sehr für diese vielen Impulse. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast.
Ja, danke, Henrike, auch, dass ich heute hier dabei sein konnte, dass du das machst und dass man einfach spannende Geschichten von den verschiedenen Alumnis auch hören kann. Danke dir auch dafür.
Dankeschön. Wir hören uns dann im November wieder. Ich weiß noch nicht, wer der Gast sein wird, also lasst euch überraschen. Und bis dahin, macht es gut und gönnt euch gute Pausen.